zur 200. Episode des Drachentöter-Podcasts. In dieser Jubiläumsepisode durfte ich mit Axel und Markus, welche euch sicher als die Schreibdilettanten in Erinnerung sind, voll in die Rollenspiel-Nostalgiewelle eintauchen. Und los geht's. Ja, dann freut es mich, dass ich euch beide begrüßen darf. Hallo Axel, hallo Markus.
Hi.
Und man kennt euch ja eigentlich von einem mittlerweile sehr bekannten, oder mittlerweile nicht mehr, weil den gibt's noch nicht mehr, sehr bekannten YouTube-Kanal unter anderem. Wollt ihr ein paar Worte darüber verlieren?
Ja, das erste Wort, das ich hatte gehofft, dass ich hier als erfolgreicher Autor vorgestellt werde. Aber gut, kommen wir zu dem YouTube-Kanal. Ja, Markus und ich, wir schreiben seit vielen, 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 vielen Jahren, haben irgendwie so vor 10, 12 Jahren damit angefangen, das regelmäßig und zielgerichtet zu machen. Und da wir beide damals auch und immer noch große Fans von Writing Excuses sind, ein amerikanischer Podcast von Autoren, die in derselben Liga wie wir spielen, Brandon Sanderson und andere.
Also ja, ganz kurz, weil wir gerade bei dem Thema waren, es ist Ironie. Also.
Das war Ironie, ja.
Haben nicht, dass das falsch verstanden wird.
Ja. Machen wir einen Podcast auf Deutsch, für deutsche Autoren, auf den deutschen Markt ausgerichtet und begleiten uns dabei selbst auf dem Weg von angehenden Autoren zum Autor und versuchen unsere Erlebnisse, unsere Erfahrungen und unser Wissen, das wir dabei gesammelt haben, weiterzugeben.
Ja, dazu muss man so ein bisschen sagen, als wir damit angefangen haben, gab es zumindest meinem Eindruck nach sowas in der Form noch nicht. Also dieses ganze Ding, Roman, Ratgeber, wie man die schreiben kann und so weiter, dieses Coaching, das gab es zwar auch schon, aber nicht in der Form, sage ich mal, wo ja die Leute vor allem kostenlos zuhören können und die vor allen Dingen so ein bisschen, ja, so Edutainment ist, sage ich mal, in die Richtung. Inzwischen gibt es das häufiger. Inzwischen hat ja sozusagen eigentlich fast jeder Autor gefühlt irgendwie seinen eigenen Podcast oder seinen eigenen YouTube-Kanal. Wie gesagt, meinen Eindruck nach gab es es nicht. Und wir hatten schon den Eindruck, da so ein bisschen in eine Lücke zu springen, dass wir gesagt haben, okay, es gibt zwar so diesen akademischen Zugang zum Schreiben, den habe ich ja vor allen Dingen im Studium kennengelernt. Es gibt so, ja, so Seminare manchmal hier und da und ähnliche Sachen, aber so eine kontinuierliche Show, sage ich mal, das gab es irgendwie noch nicht zu der Zeit. Und die gab es aber in den USA, hatten Writing Excuses und da haben wir gesagt, ja, dann machen wir das doch einfach mal. So einen gewissen Anfall von Größenwahn.
Ja, und jetzt Ironie an, ihr seid ja beide Vollzeitautoren, Ironie auf.
Nein. Nein, 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 leider nicht. Also was heißt leider? Anfänglich war das tatsächlich durchaus ein Ziel von mir, aber inzwischen bin ich ziemlich froh, dass ich diesem Pfad nie betreten habe.
Aha, okay. Bei dir dasselbe, Axel?
Ja, wie ich ja auch mal zu einer gewissen Zeit meines Lebens gedacht habe, ich würde irgendwie meinen Lebensunterhalt mit Rollenspielen verdienen und da bin ich auch froh, dass ich irgendwann diesen Zug sozusagen rechtzeitig verlassen habe.
Nee, tatsächlich, der Autorenmarkt ist knallhart. Da wirklich Geld zu verdienen, ist unfassbar schwierig. Ich glaube, wir haben es in unserem Podcast öfter gesagt, wenn man Geld verdienen will, dann ist es sicherlich der erfolgreichere Weg, Hamburger zu verkaufen bei McDonald's oder Burger King oder sonst wem.
Sicherlich.
Weil für die meisten Autoren kommt halt wirklich nichts rum. Und ich bin persönlich der Überzeugung, dass es in den nächsten Jahren eher schlechter als besser werden wird, aus verschiedenen Gründen.
Ich glaube ja, einer der Hauptgründe wird sicherlich der sein, weil ja der Zugang zum Selbstpublishen ja so niederschwellig ist, dass eigentlich ein jeder sofort etwas verlegen kann, wenn er denn möchte.
Ich glaube gar nicht, dass das Self-Publishing für sich so ein Problem ist oder dass es damit zusammenhängt. Es ist auch Buchmarkt selbst, also auch der Verlagsmarkt, sage ich mal. Ne? Es gibt eine zunehmende Fülle an Büchern. Jeder Verlag gründet neue Labels, um noch auch in die letzte Nische irgendwie reinzuspringen und irgendwas runterzubringen. Also ich sag's mal so, als ich klein war, so in den 80er, 90er Jahren, da gab es halt die Heine-Taschenbücher für Science-Fiction und Fantasy, es gab die Bastei-Taschenbücher für Science-Fiction und Fantasy, dann gab es noch hier und da die ein oder andere Heftromanserie und das war's. Ne? Und inzwischen, also alleine wenn ich mir diesen ganzen Young-Adult-Bereich, Romantasy oder was auch immer angucke, also das ist ja nochmal so das andere Problem, dass sich der Buchmarkt extrem spezialisiert und gleichzeitig diversifiziert, ich hoffe, das habe ich richtig benutzt, das Wort, das ist völlig klar, dass es härter wird, ja, dass es irgendwie härter geworden ist. Und ja, also da noch sozusagen in diesen Markt neu einzusteigen und seine Nische zu finden und seine Fanbase zu finden, ich glaube, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Und viel schwieriger, als es in der Vergangenheit jemals war.
Ja, Self-Publishing ist ja jetzt kein neues Thema mehr. Ne? Das war ja, als Markus und ich angefangen haben mit Schreiben, waren wir da eigentlich schon spät dran, was Self-Publishing betrifft. Also die goldenen Zeiten haben wir auch nicht mitgenommen. Der Punkt ist, E-Books gehen halt nicht mehr vom Markt runter. Das heißt, die Kosten, ein E-Book im Print zu handeln, sind halt praktisch null. Das heißt, im Gegensatz zum Printbuch, wo dann halt irgendwann die Auflage verkauft ist und ich mir überlegen muss, okay, drucke ich jetzt für viel Geld nach und verkaufe vielleicht nichts. Das Problem habe ich mit dem E-Book nicht. Das ist der eine Grund. Dann das, was Markus angesprochen hat. Und dann ist es mit KI möglich, auf einem bestimmten Level in kürzester Zeit Bücher zu produzieren, die gut genug sind, um die Sichtbarkeit aller anderen Bücher zu verringern.
Ja, aus Leserperspektive ist es natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn ich mir überlege, in meiner Jugend, wir hatten ja damals nichts. Ne? Also,
der Standardspruch, ja.
Jedes Science-Fiction-Buch, was irgendwie rauskam, das hat man gefeiert. Jedes Fantasy-Buch. Wenn ich an Rollenspiel, also ich meine, es gab eine Zeit, da habe ich einfach jedes Rollenspiel gespielt, was irgendwie rauskam, weil es einfach so viele nicht gab. Auch das schafft man ja heutzutage gar nicht mehr. Und bei Büchern, also im Romanbereich, sieht's ja noch schlimmer aus. Ne? Also überhaupt Autoren zu finden, erstmal die einem gefallen, ist schon schwierig. Einerseits, andererseits ist es halt, ich habe halt auch das Riesenangebot. Ne? Also ich finde auf jeden Fall genau das, was ich gerne haben möchte, muss halt nur eine Weile suchen. Aber für Autoren ist es natürlich ein schwieriges Feld dann an der Stelle. Für Verlage natürlich auch.
Gehen wir ein Stück zurück, gehen wir an die Anfänge. Wir wissen ja von euch beiden, ihr seid ja etwas bewandert in Rollenspielen beziehungsweise in anderen Themen oder nötigen Themen. Was ist so euer Guilty Pleasure von damals als junger Mensch und bis heute? Was hat euch bis dato begleitet und wo ihr sagt, okay, die Erfahrungen möchte ich nicht missen, die sind einfach einzigartig gewesen?
Du hattest im Vorgespräch Torque erwähnt. Ich würde mal sagen, Torque ist so ziemlich das einzige Rollenspiel, das ich gespielt habe.
Aber noch die alte Version, nicht die aktuelle.
Ja. Ansonsten, ich habe irgendwann mal mit D&D der Basisbox damals angefangen, kannte aber vorher schon AD&D, die amerikanische Version. Das muss irgendwann 83, 82 gewesen sein. Und seitdem habe ich im Rollenspielmarkt, würde ich mal sagen, bis vor 25 Jahren so ziemlich alles zumindest mal einen Blick drauf geworfen. Trading Card Games natürlich irgendwie alles, nein, Trading Card Games habe ich nicht alles gemacht. Ich habe Pokémon sind voll an mir vorbei, aber Magic, klar. Warlord Saga of the Storm, das in einer tollen Kickstarter-Kampagne wahrscheinlich bald wieder kommt und das sich jeder von euch holen sollte, natürlich auch. Und Tabletop-Games, Computerspiele, also wirklich alles, was so entfernt mit dem Fantasy-Science-Fiction-Bereich zu tun hat und natürlich die ganze Literatur von, was weiß ich, Asimov, Heinlein, bla, bis irgendwie vor 10, 15 Jahren, dann bin ich eher so in den Thriller-Bereich geschwenkt. Komme jetzt gerade wieder zurück, so ein bisschen mit Brandon Sanderson und ja, Markus.
Ja, Guilty Pleasure, ich weiß gar nicht so genau, was ich jetzt darunter in dem Zusammenhang verstehen soll. Also das Spiel, zu dem ich irgendwie immer wieder zurückkehre, also ich bin nicht so, weder bei Rollenspielen noch sonst irgendwo bin ich so dieser intensive Typ. Also ich bin nicht der Typ, der anfängt D&D zu spielen und dann spiele ich 10 Jahre lang jedes Wochenende D&D und level meinen Charakter vom ersten bis zum, weiß ich nicht, 20. Level irgendwie hoch und hab da wahnsinnig viel Spaß dran. Ich war schon immer jemand, der irgendwie Interesse daran hatte, immer wieder neue Sachen kennenzulernen, immer wieder was auszuprobieren und habe ja schon vorhin gesagt, also ich habe bestimmt bis so Ende der 90er habe ich fühlt zumindest eigentlich alles gespielt oder wie auch Axel wenigstens mal reingeguckt, was so erschienen ist. Aber die absolute Konstante, was ich immer, immer, immer wieder gern gemacht habe, wo ich immer wieder zurückgekehrt bin, ist tatsächlich Cthulhu. Also das ist eigentlich so das Rollenspiel, was mich nachhaltig fasziniert hat, was mich, was ich ganz früh kennengelernt habe. Es war, glaube ich, wirklich mein zweites. So wie Cthulhu prinzipiell den Ruf hat, das Zweitrollenspiel zu sein. Stimmt bei mir exakt, glaube ich. Und ja, also ist meiner Ansicht nach auf viele verschiedene Arten und Weisen das schönste Spiel, was so auf dem Markt ist, mit den meisten Möglichkeiten.
Was man vielleicht noch kurz sagen sollte, wir haben auch so ein bisschen auf die andere Seite geblickt, weil sowohl Markus als auch ich, wir waren beide eine Zeit lang Mitinhaber von Rollenspielgeschäften hier in Berlin. Und kennen deswegen auch so ein bisschen die Händlerseite und die Verlagsseite. Wir hatten vorher über die Spiele in Essen gesprochen, da waren wir natürlich früher auch immer oft ganz einfach beruflich.
Ich war schon, bevor wir in dem Laden gearbeitet haben, eigentlich fast jedes Jahr in Essen. Und ich habe, hatten wir im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, ich habe tatsächlich mal eine Weile an Cthulhu auch mitgearbeitet. Ich will das nicht zu hoch hängen, so viel habe ich nicht gemacht, aber ich war immer bei ein paar Redaktionssitzungen dabei und habe so ein bisschen Verlagsluft da auch mal geschnuppert und das hat mir auch Spaß gemacht durchaus. Und ja, wie soll ich sagen, ist ich glaube, wir haben so irgendwie jetzt aktuell vielleicht nicht mehr, da haben wir so unsere ruhigeren Fahrwasser irgendwie erreicht, aber eine Weile haben wir eigentlich alles mitgenommen, was man da so in dem Bereich mitnehmen kann.
Wann hattet ihr denn den Laden?
96 bis 2003, glaube ich.
Lange Zeit, ja. Eigentlich.
Ja? 96, 2003, weniger als 10 Jahre?
Ich glaube, kann, oder was, 2005, das kann ich irgendwie so in den Dreh rum. Mitte der 90er bis Mitte der Nullerjahre.
Also Mitte der 90er, das bedeutet eigentlich, es war schon DSA 3, es war schon Shadowrun 301.
Ach, das waren gute Zeiten.
Ja, ich bin selbst damals nach Wien, also ich wohne ja im Prinzip genau zwischen Salzburg und Wien, direkt in der Mitte, und wir sind damals zu zweit nach Wien gefahren in einem Fach, zu einem Fachhändler, um uns damals das Grundregelwerk plus das Zauberbuch von Shadowrun 201D zu holen, weil man es sonst nur im Versand erhalten hatte. Dafür hat es DSA im aktuellen Spieleshop gegeben. Eben wegen der Verfügbarkeit. Also für uns war die kleine Welt so, es hat gegeben Battledech, also die Miniaturen-Ebene ab den 1990ern, 91 ungefähr. Dann hat es gegeben Shadowrun, DSA natürlich. Es hat Leute gegeben, die haben von D&D mal was gehört. Dann hatten wir Midgard, was echt lustig war, weil wir hatten das in der Schulbibliothek, eine der ersten Auflagen.
Tolles System. Tolles System. Eins meiner Lieblingssysteme, habe ich ewig gespielt.
Ich auch.
Dann hatten wir noch Zugriff auf ein, zwei andere Systeme, sowas wie Söhne des Lichts und so weiter. Also eher so Dinge, die dann wieder verschwunden sind. Kaum waren sie da.
Ich sag nur, Ruf des Warlock. Kennt keiner mehr.
Und Cthulhu habe ich erst Anfang der 2000er kennenlernen können. Also viel, viel später eigentlich. Aber Vampire ist an mir fast ein bisschen vorbeigegangen. Das war ja auch Mitte, Ende der 90er, wo der große Hype war.
Meine Erinnerung Anfang der 90er eher. Also zumindest ist es bei uns so eingeschlagen, sag ich mal.
Also wie gesagt, ich hatte so eine Pause von 95 bis 2000, 2002 in dem Bereich, wo ich mal wirklich nicht aktiv gespielt hatte. Und ja, das ist passiert. Berufliche Veränderungen und so weiter. Aber die Thematik war das, dass sehr viele Dinge in dieser kurzen Zeit dann passiert sind. Auch der Zugang zu englischen Systemen eher in das breitere Publikum. Weil bei einem Fachhändler in Wien konnten wir sehr viele englische Systeme ansehen, wie zum Beispiel universelle Systeme wie
GURPS
unter anderem. Ja, da hat es noch was anderes auch noch gegeben. Aber es waren so zwei, drei Universalsysteme. Ja, genau. Und mehr hat es nicht gegeben. Mehr war nicht da, mehr war nicht vorhanden.
Ja, das war hier bei uns in Berlin anders. Wir hatten eigentlich ein paar sehr rührige Läden, schon bevor wir aufgemacht hatten. Also da hast du eigentlich in Berlin alles bekommen.
Ja, da hat man schon hier so ein bisschen im Paradies gelebt. Also was man, also es gab und gibt ja auch noch mehrere Comicläden, die dann teilweise auch, also die das vielleicht jetzt nicht so im Sortiment hatten, aber wo man im Zweifelsfall die Sachen auch bestellen konnte, wenn man Importware haben wollte. Also man wusste, was man möchte, hat man eigentlich alles gekriegt.
Ich kann mich noch erinnern, es hat dann mal eine Marvel Superheroes Box gegeben in Gelb, die war auf Deutsch.
Auch die, ja.
Ja, die hatten wir sogar. Und erst vor ein paar Jahren habe ich das gecheckt, dass ja da noch mehrere Erweiterungen rausgekommen waren, aber die gab es nur auf Englisch, soweit ich das verstanden hatte.
Hat die nicht auch mal Schmidt-Spiele gemacht?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die gelbe war, glaube ich, von Schmidt.
Oh ja.
Und dann gibt es eine rote und eine blaue oder so, ja.
Ja, ich muss gestehen, obwohl ich ein großer Superhelden-Fan bin, ich gehe Axel damit immer auf die Nerven. ich habe an Superhelden-Rollenspiele habe ich mich noch nie rangetraut. Das ist tatsächlich ein blinder Fleck bei mir. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich habe einmal, glaube ich, diese Box gespielt, aber das muss auch schon, Gott, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Und ich bilde mir ein, dass sie von Schmidt-Spiele war, aber ich kann mich auch irren.
Wir hatten mal eine GURPS-Supers-Runde.
Stimmt. Und habe ich auch mal gemacht. Und es gab mal Mutants and Mayhem und oder sowas. Irgend so ein D20-Ding, was ich auch mal, aber ich bin nie warm geworden. Also über eine Runde kam ich nie hinaus und weiß ja auch nicht so genau warum, keine Ahnung.
Ich glaube, wir haben sogar mal Mutant Ninja Hero Turtles gespielt bei Anne.
Kann sein, ja.
Das kann man spielen.
Sein. Gibt schon Sachen, die ich verdrängt habe.
Ja. Na, ich weiß, dass es das System gibt, aber ich kenne keinen, der das gespielt hat. Wobei,
ja, wozu auch?
Ja, mal hin und wieder schaue ich mir da diese Ulysses-Folgen an, wo sie diese alten Schinken besprechen. Letztens war ja das mit Indiana Jones. Ich war schwer begeistert, dass man das System überhaupt auf den Markt gebracht hat in Amerika.
Es gab auch ein Ghostbusters-Rollenspiel. Es gab eine Zeit, da erschien wirklich zu allem ein Rollenspiel, sobald es irgendwie draußen, also sobald irgendwie es erfolgreich war als Film oder so.
Mein Lieblingsrollenspiel ist Justifiers.
Deutsche Produktion.
Nein.
Man spielt Katzen, oder wie war das?
Nein.
Okay, ja, aber das ist nicht objektiv.
Nein, ich habe meine Frau in einer Justifiers-Runde kennengelernt. Das Thema ist schrecklich, das Abenteuer war Grütze. Ist ein Science-Fiction-System.
Ja.
Indem man, Uplifting ist das? Also genetisch mutierte Tiere, glaube ich, spielt, ne? Die irgendwie
in Justifiers
infiziert wurden. War das nicht Justifiers?
Ja, ich glaube, das meinst du, Mutant C-Zero ist das mit den modifizierten
Tieren.
Wo du dann ums Überleben kämpfst, ja. In einer postnuklearen, zerstörten Welt und du kannst irgendwelche Veränderungen an dir feststellen, du kannst Müll schlucken oder fliegen oder ähnliches und so weiter. Aber Justifiers ist
ja, das ist,
ist irgendwie so Plüsch-Science-Fiction irgendwas in der Richtung. So hatte ich das in Erinnerung.
Nee, ich glaube, das war sehr Star Trek-y. Aber ich gucke jetzt lieber nicht nach, nachher passiert hier irgendwas mit dem Chat. Das kenne ich schon.
Also man merkt, ich bin tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen bodenständig. Ne? Also wir hatten auch am Anfang gesprochen, Warhammer, also tatsächlich ist auch Warhammer Fantasy Roleplay eines meiner Lieblingsspiele. Ich mag halt so... Ja, mit der aktuellen Version hadere ich ein bisschen. Ich bin noch großer Fan von der Second Edition. Third Edition habe ich tatsächlich nie gespielt, habe mich nicht angezeckt von dem, was da irgendwie draußen war, aber First und Second Edition habe ich gerne gespielt. Mochte ich beide sehr gerne. Die Neuauflage finde ich jetzt nicht wirklich schlimm, aber auch nicht wirklich toll. Aber das Setting finde ich einfach gut, weil das halt auch schon wieder irgendwie so ein bisschen Low-Level ist und nicht ganz so bunt und ausschweifend wie halt D&D und oder halt eben so ganz abgefahrene Spiele, in denen man Müll essen kann. Das ist so nicht so unbedingt meins.
Ja, aber was war dann dein erstes System, was du gespielt hast? Das ist gemeint, Cthulhu war das zweite. Was war das erste?
Tatsächlich das Schwarze Auge auch.
Ja. Erste Edition
vermutlich. Zweite. Der Weg ins Abenteuer damals, oder dein Weg ins... Nee, die Helden des Schwarzen Auges ist die Box. Die Helden des Schwarzen Auges, genau. Fand ich auch ziemlich gut. Finde ich bis heute ziemlich gut. Soweit ich das überblicke, war das eine didaktisch extrem gut gemachte Box, weil man da wirklich an die Hand genommen wurde, als jemand, der keine Ahnung hat von Rollenspielen. Man hat ganz schnell ein Solo-Abenteuer gespielt, das einem alles irgendwie erstmal beigebracht hat. Man wurde dann auch als Spielleiter an die Hand genommen, hat gesagt, pass auf, du willst jetzt leiten. So und so musst du das machen. Das ist auch etwas, was ich bin kein großer Fan vom Schwarzen Auge und auch nicht, habe das nicht lange gespielt, vielleicht so anderthalb, zwei Jahre oder so. Wie gesagt, da habe ich gemerkt, dass es haufenweise Spiele gibt, die eigentlich viel schöner sind. Das ist jeweils mir besser gefallen. Ich will mich nicht in die Nesseln setzen. DSA hat seine absolute Berechtigung, aber mich hat es damals nicht mehr angezeckt, sagen wir mal so. Und aber diese Box fand ich extrem gut. Also das war etwa, also ich habe ja wie gesagt damit angefangen, ich glaube, ich war 12, als ich, oder 13 oder so, als ich damit angefangen habe, und ich hatte keine Ahnung, ich hatte nur, war nur begeistert von der Idee, überhaupt irgendwie in Fantasy-Welten spielen zu können. Und das hat einem von der Pike auf ziemlich mühelos alles beigebracht, was man irgendwie wissen musste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse sowas. Also, ich glaube, dass sich da Verlage keinen Gefallen tun, etwas, was so didaktisch ist und sich so in die Situation von jemandem hineinversetzt, der eigentlich keine Ahnung hat, wie Rollenspiele gespielt werden. Ja, es gibt sowas hier und da. Ich habe es mir ab und zu mal angeguckt. Die neue D&D Starterbox soll ähnlich sein. Was ich da schon wieder so ein bisschen abtörend finde, was ich gesehen habe, ist, dass da Material ohne Ende drin ist, von Karten über, weiß ich nicht was, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht braucht man das Haptische heutzutage. Vielleicht ist es für das jüngere Publikum, das es ansprechen soll, gut. Ich finde ja gerade das Schöne am Rollenspiel, dass ich im Zweifelsfall einen Stift und einen Würfel und ein Blatt Papier habe und ich kann spielen und ich kann Ewigkeiten Spaß haben. Das ist das, was mich da eigentlich fasziniert.
Ja, bei DSA 2 muss ich sagen, also ich selbst bin mit DSA 1 eingestiegen in das ganze Thema. Und bei DSA 2, das war dann meine erste Box, die ich mir selbst gekauft hatte. Und das Spannende war, das, was bei DSA 1 nicht funktioniert hatte, also nur mit der Ausbaubox, dann waren ja eigentlich die Fertigkeiten oder Talente damals noch. Und beim Zweier, das Erste, was du gemacht hast, war einfach um eine halbe Stunde nur die Standardwerte aufgeschrieben.
Ja.
Die Starttalente. Das war noch, egal wenn du nicht einen Zauberkundigen gemacht hast, wenn du dann die Box von den Zauberkundigen hattest, hattest du dann nochmal 3 Stunden extra, die Spalten nachzugehen.
Es gab also eine Gründe, warum ich damit aufgehört habe. Dazu muss ich allerdings auch sagen, dass ich, glaube ich, fühlt 5 Jahre oder so Rollmaster gespielt habe.
Habe ich dann gelegen.
Es gibt echt wenig, wovor ich zurückgeschreckt bin.
Ja. Na toll. Axel, was war dein erstes System? Und sag es nicht, Justifiers.
Nee, es gab doch erst wesentlich später. Also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, gab es halt auf Deutsch 2 Systeme, die am Markt waren. Das eine war DSA 1 und das andere war D&D. Und ich hatte die D&D-Box, die viel cooler aussah, ein hammermäßiges Artwork hatte, das übrigens tatsächlich immer noch in meinem Zimmer hängt, was einfach daran lag, dass ich AD&D vom Fechten kannte. Ich hatte einen Freund, der war in einer deutsch-amerikanischen Schule und da war AD&D natürlich wesentlich verbreiteter und ich habe damals versucht, das irgendwie im Buchhandel zu kriegen. Völlig unmöglich damals. Selbst irgendwie am englischen Fachladen gab es kein Rankommen. Und dann irgendwann, ein Jahr später, gab es in einer Computerspielezeitschrift einen kurzen Bericht über D&D und Rollenspiele in Deutschland. Und da waren auch ein paar Kontaktadressen drin. Und so bin ich damals an die Box rangekommen, tatsächlich.
Tatsächlich war D&D, war auch meine Wahrnehmung, irgendwie schwer zu kriegen. Also DSA stand ja damals in jedem Kaufhaus
irgendwo. D&D war nicht schwer zu kriegen. D&D nicht. D&D hast du genau so bekommen, die verschiedenen Hefte, Blizzard Pass und was weiß ich, wie sie alle hießen, Festungen im Grenzland, standen genauso in den Kaufhäusern wie DSA.
Was war Kaufhäuser?
Das englische AD&D war nicht zu kriegen.
Stimmt.
Das gab es ja damals auch nicht auf Deutsch. Ja. Ja. Ich glaube, oh Gott, bei wem waren D&D damals?
Welcher Verlag hat denn das? Wie hieß der Verlag?
FSV?
FSV.
Irgendwie so.
Science-Fiction-Spiele oder irgendwie sowas hieß der.
Nee, also in Berlin hat man damals eigentlich in jedem Kaufhaus viele, viele Jahre lang D&D, DSA und selbst Shadowrun und andere obskurere Systeme bekommen. Und in den Fachgeschäften sowieso, da bist du dann auch an die amerikanischen Sachen rangekommen.
Ja. Naja, also in Österreich war es komplett anders. Also ich kann jetzt nur für Oberösterreich, Niederösterreich und Wien sprechen. In Oberösterreich hattest du nur die Möglichkeit, diese zu bekommen in dem Spiel Fachwarenhandel. Davon gab es in Linz genau 2, wo du es kaufen konntest. Also eigentlich nur die Grundboxen und ein paar Abenteuermodule. In Wien konntest du mitunter in diesem Spezialhändler auch englischsprachige Systeme kaufen, wie wir gesprochen haben, GURPS und Co. Aber grundsätzlich, wenn du etwas haben wolltest, was größer war, also wie D&D oder ähnliches, dann musstest du fast nach Passau fahren. Und in Passau gab es da 1-2 große Spieleläden. Ich war noch nie dort drinnen, aber immer wieder, wenn für mich Bekannte Spiele gekauft haben, dann waren die in Passau, weil es in Österreich diese Dinge nicht gegeben hatte.
Ich fürchte mal, also ich glaube, Berlin hat da auch echt so eine Sonderstellung, ne? Also die Spieleläden, die waren auch alle irgendwie in so, sag ich mal, so Szenebezirken, ne? So Kreuzberg, Schöneberg,
Glockenburg.
Ja, aber da gab's ja nur, wie hieß es damals?
Das Spiel.
Wie hieß es? Ja, genau.
Das Spiel und später Spielbrett.
Stimmt, Spielbrett, aber Spielbrett war tatsächlich ja so ein bisschen eher oder ist so ein bisschen mehr auf Brettspiele ausgerichtet und so ein bisschen breiter aufgerichtet. Ich meine jetzt wirklich so diese ganzen Fachhandel, das war ja dann irgendwie in Kreuzberg oder so. Also was ich eigentlich sagen wollte, ich vermute mal, in Deutschland hat es zu der Zeit in vielen Gegenden auch nicht anders ausgesehen. Ne? Berlin hat ja schon so ein bisschen so einen Sonderstatus an der Stelle und hier wohnen einfach genug Leute, die abgefahrene Sachen machen.
Nee, auch das stimmt nicht. In Braunschweig zum Beispiel, ich war damals oft beruflich in Braunschweig, da gab es eine Buchhandlung, da hast du auch, ich will jetzt nicht sagen alles bekommen, aber vieles. Na, also den deutschsprachigen Kram auf jeden Fall. Weiß noch, dass ich mir da Midgard geholt habe. Hatte ich da Midgard geholt? Ich glaube ja. Und auch noch andere Sachen. Also es gab echt eine Zeit, wo man den Rollenspielkram in Deutschland eigentlich in jedem Kaufhaus, in vielen Buchhandlungen und in vielen Spieleläden bekommen hat. War echt eine coole Zeit. Kann man nicht anders sagen. Okay.
Ja, anders hat es ausgesehen natürlich, wie wir vorher schon gesprochen haben, mit Fantasy und Science-Fiction-Romane von Heine und so weiter, die hat es gefühlt bei jedem Buchhändler in ganz Linz gegeben.
Ja.
Also du konntest, egal wohin gegangen bist, nur sehen, es gibt Battle-Dech-Romane wieder einen neuen, es gibt einen neuen Shadowrun-Roman und ähnliches. Das war einfach so die Hochzeit, so zwischen 90 bis Ende der 90er oder was.
Ja.
Da war einfach alles.
Das ging schon so in den 80ern los, meiner Wahrnehmung nach. Da wurde schon ganz viel veröffentlicht.
Ja,
und da muss man tatsächlich Heine und Bastei, glaube ich, echt einen Orden verleihen für, dass die eigentlich so alle Klassiker, alle wichtigen Sachen und auch teilweise echt abgefahrene Sachen, die es da im Literaturbereich gab, dann doch hier irgendwie veröffentlicht haben. Und ja, das war so. Also tatsächlich gab es fast kein Kaufhaus oder so, wo es nicht ein kleines Regal gab. Und auch einige, in denen es wirklich große Regale gab. Also von den Regalen Metern, in denen Science Fiction und Fantasy angeboten wurde. Und das nicht im Fachhandel, sondern im ganz normalen Buchhandel oder Kaufhaus. Davon träumt man heutzutage tatsächlich. Also gibt einige große Buchhandlungen natürlich in Berlin, die auch ein recht gutes Angebot in dem Bereich haben. Aber also zumindest subjektiv würde ich sagen, ist weit davon entfernt, wie das in den 80er und 90er Jahren ausgesehen hat.
Ja. Das Einzige, wo man damals nicht rangekommen ist, was sich eigentlich erst richtig mit dem Internet geändert hat, waren englischsprachige Bücher. Ne? Ich habe gerne auch englischsprachige Sachen gelesen, zumal ja nicht alles übersetzt wurde. Und das war wirklich schwierig. Ne? Also da bin ich damals ins KDW am Kurfürstendamm gepilgert, weil die immerhin zwei Drehständer englischsprachige Literatur hatten. Und die haben damals abstruse Preise verlangt.
Oh ja.
Also locker das Doppelte vom deutschen Taschenbuch.
Oh ja.
Und ich weiß noch, bei uns im Laden hatten wir auch Probleme, an die englischen Sachen ranzukommen. Und tatsächlich, die Einkaufspreise waren noch nicht lustig.
Ja, das stimmt.
Ja, das englischsprachige Roman und ähnliches, ja, die Situation hat sich massiv gewandelt. Ich kann mich noch erinnern, in den 90ern, das war ein Billigregal gefühlt für das gesamte Kaufhaus. Und jetzt hast du 50-50, ungefähr die Aufteilung in Linz zumindest, in manchen Bereichen.
Ah, oh, das ist schon ganz schön gut. Mhm.
Also speziell Jugendliteratur natürlich, also und Young Adults sind sehr viele englische Dinge da. Und man merkt das auch immer wieder, wenn jetzt etwas Großes ins Kino kommt, sei es irgendwelche Vampir-Dinge da mit Glitzvampiren oder so, oder jetzt der neue Dune, da kommt immer wieder so eine Welle, wo dann plötzlich wieder alles neu aufgelegt wird, was der Szene ja auch sehr gut tut und diese wieder bereichert, genauso wie die Herr der Ringe damals. Wie das gekommen ist, war plötzlich auch wieder ein bisschen Schwung da mit, aha, da gibt's ja was.
Ach ja, da haben wir gut verdient.
Ja, Herr der Ringe war tatsächlich so ein Riesending. Also war ja ziemlich genau um die Jahrtausend oder kurz nach der Jahrtausendwende. Und das hat man wirklich auf allen Ebenen gemerkt, finde ich. Ne? Dass da und jetzt gar nicht mal so unbedingt, also auch was so Umsatz angeht oder so, aber ich sag mal so, der kulturelle, wie soll man sagen, der kulturelle Einfluss, ne, ist einfach auch gestiegen. Und das ist ja auch so ein Dauerthema von mir, so ein bisschen, dass ich sehr schade finde, dass der Kulturbetrieb ja quasi eigentlich diesen ganzen Science-Fiction- und Fantasy-Bereich mehr oder weniger ignoriert. Ich meine, es wird langsam besser, aber auch sehr langsam. Was ich für einen großen Fehler halte natürlich, weil ich denke, dass da viele interessante Dinge passieren. Und ja, da hat der Herr der Ringe, hat die Verfilmung doch einiges für getan, dass es zumindest mehr im Gespräch war. Ob es jetzt irgendwie im Feuilleton anerkannter wurde oder nicht, das wage ich jetzt mal arg zu bezweifeln. Aber so in der breiten Masse, also es gibt jetzt einfach niemanden, der den Herrn der Ringe nicht kennt, würde ich mal so sagen. Und als ich den das erste Mal gelesen habe, war das noch so ein Geheimtipp, so ey, hier, psch, ja, aber zeigt niemand, dass du das liest, so nach dem Motto. Und das ist natürlich schön, dass sich das auf die Art und Weise in dem Laufe der Jahre geändert hat.
Da musste ich vorhin daran denken, als du meintest, dass du es schade findest, dass Rollenspiele heute nicht mehr die guten Einführungen wie früher haben. Meiner Ansicht nach haben die das nicht mehr nötig. Weil inzwischen jeder, was mit Rollen, vielleicht nicht jeder Rollenspiele spielt, aber jeder, was damit anfangen kann. Oder zumindest wesentlich mehr Leute als noch in den 80er Jahren.
Ja, das stimmt natürlich zum Teil, zumal manchmal die Kids heutzutage alle irgendwie mehr oder weniger auf YouTube sind und da muss ich mich ja schon fast dagegen wehren, dass ich da nicht irgendwie irgendwelche Let's Plays oder sowas sehe von irgendeinem Spiel. Das stimmt schon, aber Rollenspiele haben ja trotzdem eine gewisse Hürde, sage ich mal. Ne? Also du musst schon recht viel lesen, du musst ein bisschen was investieren, bevor du losspielen kannst. Und da finde ich schon, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch zu oldschool schon wieder, aber dass man sich da nicht Gedanken macht. Also klar, es wird viel gemacht in Richtung so Brettspiel und ja, da gibt's ja ganz viele Sachen, die einem das Prinzip irgendwie erstmal näher bringen sollen. Aber so ein richtiges Rollenspielprodukt, was dich von Anfang, also ich habe mal eins gespielt, das waren Cyber Kids oder so hieß es. Verdammt, ich hab's vergessen. Hat mich aber beeindruckt, habe ich auch nur mal eine Einführungsrunde mitgemacht. Und das war ein Abenteuer, was dir während des Spiels sozusagen beigebracht hat, schrittweise, wie die Regeln funktionieren. Gibt's inzwischen auch schon mehrfach. Und das finde ich super, ja. Also, dass du beim Spielen das Spiel eigentlich lernst. Ich finde, also, ich habe mir das neue Player Handbook von D&D geleistet, die 2024er Version, und ich habe es aufgeschlagen. Ich dachte mir, wer zur Hölle soll damit anfangen? Das ist unmöglich.
Du fängst ja damit nicht an, bei D&D. Du fängst bei D&D mit der Box an.
Ja, die Box, die es anderthalb Jahre lang nicht gab, nachdem das neue Regelwerk aufgelegt wurde. Also wenn ich junger Spieler wäre und begeistert bin und sehe, oh, es gibt neue Edition von D&D, ich will einsteigen, ich kaufe mir das Players Handbook und stelle dann fest, ich muss anderthalb Jahre warten, bis die Einsteigerbox kommt, hätte ich mich schon so ein bisschen veralbert gefühlt, vor allem nachdem ich 50 Euro investiert habe, um mir das Buch zu kaufen.
Wir werden jetzt sehr nerdig, aber sei es drum. Aber es liegt halt einfach daran, dass Wizards größer ist. Und das Produkt sträflich vernachlässigen.
Also ich möchte jetzt eine grundsätzliche Frage stellen und das hat es mit Wizards of the Coast nur bedingt etwas zu tun, sondern für mich ist die Wahrnehmung die, man hat in der Rollenspielbranche eigentlich zwei extreme Ausprägungen, was man unter klassisches Rollenspiel versteht. Also jetzt nicht irgendwelche Indie-Dinge, sondern wirklich so die klassische von D&D, DSA und so weiter. Ich habe entweder die sehr sehr DSA-lastig sind oder die sehr D&D-lastig sind. Also sprich, um es sehr einfach zu machen, die mehr Theater und schauspielerische Leistung verlangen, also nicht per se, aber anbietend und unterstützend sind vom Regelwerk per se und Dinge, die eigentlich nur Kämpfe darstellen wollen, wie D&D. Also sprich eher Brettspiel / Miniaturenspiel unterstützen und eigentlich fast voraussetzen. Es ist die Frage, wenn ich jetzt einen Brettspieler habe, dann setze ich ein Regelwerk mit einer Seite hin oder mit, keine Ahnung, 10.000 Seiten. Er wird zufrieden sein und er wird sich das lesen und wird es verstehen. Bei einem sehr abstrakten Ding wie einem klassischen Rollenspiel, wo ich DSA, Vampire und so weiter, man, gut, das ist ein bisschen sehr breit gefächert, ist das schon etwas schwieriger. Und da braucht man schon irgendwas, das man an der Hand geführt wird. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo wir eigentlich hin wollten. Die YouTube-Let's Plays, so wie du schon gesagt hast, das ist schon schwierig, wenn man nicht irgendwie ein Let's Play sieht zu irgendeinem System, vermitteln ja in erster Linie nur sehr oft einen Auszug von einem System oder eines Abenteuers, wo man nicht sicher sein kann, ist das jetzt vorab gesprochen gewesen oder nicht, unabhängig von den Würfen, das lassen wir mal weg, sondern wirklich nur, ist das geskriptet oder nicht, weil man ja in erster Linie den Zuseher unterhalten möchte. Und wenn ich daran teilnehme, ist das ganz was anderes, als wenn ich mir das ansehe. Wie ist da eure Meinung?
Also, ich bin jetzt nicht der größte Experte. Ich muss gestehen, ich gucke jetzt diese Videos gar nicht so gerne. Ich gucke da nur ab und zu mal so ein bisschen rein. Ich habe mir, glaube ich, noch keins von vorne bis hinten angeschaut. Ich muss auch gestehen, ich bin vielleicht so ein bisschen exotisch. Mir macht es keinen Spaß, bei Rollenspielrunden zuzugucken. Ich spiele leidenschaftlich gerne, aber zugucken finde ich immer ein bisschen ja, egal. Was ich eigentlich sagen möchte, also gerade diese Ed Mercer-Geschichten halt, ne, also hab ich den Namen vergessen, wie heißen die?
Critical Role,
dankeschön, ja. Und ähnliche, ja, ich meine, es gibt noch ganz andere Let's Plays, aber gerade die finde ich schwierig, weil die auf der einen Seite, wie du schon sagst, sehr unterhaltsam sind, da macht es Spaß zu gucken, aber die sind von dem, was ich als Rollenspieler tatsächlich leisten kann, ja, also als jemand, der nicht sein Geld damit hauptberuflich verdient und eine Ausbildung als Voice Actor hat und weiß ich nicht was alles, mit Lichteffekten arbeiten kann und, schwierig. Also das als Vorbild zu nehmen, da sind ja, das ist so ein bisschen so wie das Instagram-Model, was irgendwie den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu trainieren und danach noch irgendwie Filter über sein Foto legt, da werde ich auch nicht hinkommen. Ne? Also das halte ich halt für schwierig. Auf der anderen Seite, es gibt viele realistische Let's Plays, die ich auch teilweise manchmal so reingucke, wenn ich denke, so, oh, das Thema interessiert dich, was geht denn so ab, wie spielt man denn das? Die sind nett für mich als Nerd, weil ich weiß, worauf ich gucken muss. Ja, ich weiß, ich will das Regelsystem kennenlernen, ich will das Setting kennenlernen. Was sind da so die Schlüsselbegriffe? Was machen die da so? Was sind die Charaktere? Lalala. Aber ob das jemand sich unter dem Aspekt angucken kann, der noch nie Rollenspiele gespielt hat, weiß ich nicht. Und ob der da nicht sagt, so, ist ja voll langweilig, die sitzen ja nur da und labern die ganze Zeit, halte ich für nicht so funktional. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und da halt so ein Spiel, kannst du noch mal sagen, also ein bisschen ist die Cthulhu-Einsteigerbox meiner Ansicht nach ein bisschen so, die aktuelle von Pegasus, die finde ich da gar nicht so schlecht, weil man da auch erstmal ein bisschen losspielen kann und so weiter. Jetzt ist Cthulhu aber tatsächlich ein Setting, wo ich sagen würde, das ist auch nicht so unbedingt einsteigertauglich. Also ich finde es super, ja, aber ich bin ja auch nicht damit eingestiegen und ich halte das auch nicht für so. Also versuch mal jemanden in zwei Sätzen zu erklären, worum es bei Cthulhu geht. Das ist nicht so einfach und auch nicht so kindgerecht alles und so weiter. Ne? Also das ist ein bisschen problematisch. Und ich weiß nicht, also vielleicht man möge uns mit Kommentaren zuschütten, was die wirklich genialen Einsteigerboxen sind. Ich lasse mir gerne da was empfehlen. Aber so was ein 10-Jähriger verstehen kann, ein bisschen so wie wir halt oder ich halt früher irgendwie gewesen bin, der an die Hand genommen wird und bei dem die Begeisterung schon beim Lesen geweckt wird. Vielleicht bin ich so abgeklärt, aber ist mir in der letzten Zeit nicht so unter die Augen gekommen.
Also mal vorne weggeschoben nochmal. Markus und ich, wir sind beide Rollenspieler, die das, was du das strategische Rollenspiel genannt hast, nicht praktizieren.
Habe ich aber, glaube ich, schon damit angedeutet, dass Cthulhu mein Lieblingsspiel ist. Also.
Ich habe über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alles drumherum beim Rollenspiel eher ablenkt, genauso wie Markus vorhin auch gesagt hat, und eher stört. Also Lichteffekte oder sowas, ja, habe ich auch versucht. Lichteffekte, Soundeffekte, die übliche Kerze, kleine Hexfelder, kleine Karofelder, Figuren, Pappaufsteller, was weiß ich.
Was wir da alles gemacht haben. Unser Höhepunkt war mal eine Rollenspielrunde mit zwei Spielrunden, wo wir wirklich alle Register gezogen haben. Da hatten wir noch eine Trockeneisanlage mit Sound, haben wir im Jugendfreizeitheim gemacht, mit allem drum und dran, mit Gegensprechanlagen, wo also simuliert wurde, dass die in unterschiedlichen Ebenen sind und lalala. Macht im Begrenzten. Ja, genau. Grace Under Pressure war das, auch ein Cthulhu-Abenteuer damals.
Geiles Abenteuer.
Hat Spaß gemacht, ist irgendwie lustig, aber das kostet ja auch 30 Stunden Vorbereitungszeit für 3 Stunden Spielen irgendwie. Das ist ja nichts, was man normalerweise machen kann.
Und im eigentlichen Spiel der Mehrwert, naja. Aber eine Frage interessiert mich.
Bitte.
Wie kommst du dazu, ausgerechnet DSA, wo du dich mit Regelwerken totschmeißen kannst, als Rollenspiel zu empfehlen, wenn man ein nicht strategisches Rollenspiel mag und lieber so interagiert und vielleicht Regeln jetzt nicht so wichtig nimmt.
Der Hintergrund ist der, dass DSA von Haus aus sehr viele Fertigkeiten anbietet oder sehr viel anbietet, um Nicht-Kämpfe attraktiv zu machen. Das ist so der Hintergrund. Das heißt, ich habe sehr
viele
Social-Geschichten. Rollmaster habe ich das Problem, wenn ich spielen wollte, ich würde keinen finden, weil es sehr verschrien und verrufen ist in der Szene.
Zu Recht. Ja.
Ich bin mal, ich glaube, 4 oder 5 Stunden dabei gesessen, nur einen Charakter zu machen und habe dann beschlossen, das kann ich nicht mit einer Spielrunde umsetzen.
Ja, ja, das ist mir nicht. Klar. Das war jetzt auch so sarkastisch geworfen.
Ja, ja, ich hatte sogar einmal den Effekt, also eine ganz lustige Szene, und zwar, es gab ja mal Mörs oder Mörb, wie die englische Version geheißen hatte.
System. Auch jahrelang. War
auch Spiel. Basierend auf Rollmaster oder einem sehr Rollmaster-lastigen System. Wir hatten da einen ganzen.
Ich habe Rollmaster gespielt irgendwann.
Ja, wir hatten dann, ich glaube, den ganzen Tag damit verbracht, damit wir uns drei Charaktere gemacht hatten, also wir waren zu dritt. Wir gingen dann auf den ersten Gegner und die erste Begegnung bei unserer Elfe, die die heilende Position gehabt hatte, war, der Pfeil des Gegners hat die Elfe getroffen und der Wirbel wurde durchtrennt und sie war halbseitig gelähmt.
Ja,
das war's.
Ja, ja, Rollmaster war das System, wo man dann die ganze Zeit ohne Beine und ohne Arme rumgelaufen.
Aber das meine ich, Rollmaster ist halt auch ein System, das von Kämpfen eher abschreckt. Nee, also ganz im Ernst, also das ist halt auch der Grund, warum Markus und ich gerne Cthulhu spielen, weil das halt von den Regeln her absolut minimalistisch ist. Charaktererschaffung geht schnell, meiner Ansicht nach, Lichtjahre schneller als bei DSA, aber das nur am Rande.
Ja. Ja, und die Stärke von Cthulhu ist auch, abgesehen jetzt vom Regelwerk, das ich gar nicht so wahnsinnig toll finde, aber es ist so schmal, dass es auch egal ist, wie es ist. Das Setting ist einfach vertraut, ja. Also du kannst ja sofort losspielen. Klar, 20er Jahre muss man hier und da so ein bisschen nachbessern. Und es ist schön, wenn sich da ein Spielleiter so ein bisschen auskennt mit. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man mal so kurz drüber nachdenkt, eigentlich gab es mehr oder weniger schon alles, was es heute gibt in den 20er Jahren auch schon. Also klar, keine Computer, keine Handys, aber das ist auch ganz gut für ein Horror-Rollenspiel. Aber sonst Autos, Bügeleisen, keine Ahnung, Waschmaschinen, das gab's alles schon. Kann man super mitarbeiten und ich muss noch nicht mal das Setting großartig erklären. Ja, also hier, du bist der Detektiv, du bist die Reporterin, du bist der Rechtsanwalt, los geht's und ich kann binnen weniger Minuten anfangen zu spielen und das war schon immer was, was mich fasziniert hat. Ich fand's Rollmaster, aber ist ja auch absurd, das System gibt's ja im Prinzip auch gar nicht mehr. Verdienterweise.
Na, es gibt schon 5 Stunden noch.
Charaktererschaffung, 2 Minuten spielen, ja.
Nicht mehr auf Deutsch.
Aber es ist ja wirklich, also Rollmaster war ja eines der großen Systeme damals, also von den kleinen das große so, ne, neben D&D und DSA, kannte nun schon mehr oder weniger alle, haben viele auch gespielt damals, zumindest so in meiner Bubble und aber es war eine Katastrophe, also und es hat seine witzigen, also ich meine, es ist schon bestechend, dass es im Endeffekt ein Regelmechanismus hat, nur du würfelst und guckst in der Tabelle nach, das ist schon irgendwie ganz, ganz funny auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es hat sehr absurde Ergebnisse produziert.
Eigentlich die Frage.
Ja, also ich kann nur eines unterstreichen, also wie gesagt, also eigentlich ist ja die Frage in die Richtung im Sinne von, welche Systeme spielt man heutzutage und ich kann nur eines sagen, je länger das man spielt, desto vernünftiger wird man, wäre es schlecht formuliert, aber desto einsichtiger wird man meiner Meinung nach, dass man eher zu einfachen oder regelarmen Systemen greift, wo man eben einen schnellen Erfolg hat. Also nicht immer zu 100% sehr einfach, aber für zwischendurch, Mausritte ist sehr gut, Savage Worlds ist sehr einfach, Numenera ist, also sprich das System dahinter, das Cypher-System ist sehr einfach. Absolut Torg eigentlich auch, hat ein bisschen größere Hürde, also auch in der neuen Edition, aber es macht Spaß. Und das, was ich sagen muss, Traveller zum Beispiel war für mich das erste Science-Fiction-System, das ich gespielt hatte, damals noch in der ersten, wo man noch sterben konnte und so weiter. Und das, was mich am meisten fasziniert hat, war einfach das Life-Path-System auszuwürfeln, wurscht, was rausgekommen ist. Und genau dasselbe hatte ich auch bei Legendary, also sprich vor diesem System, was wir da hinten besprochen hatten zuvor. Das hat auch ein Life-Path-System, wo sich die Entwicklung vom Charakter einfach durch dieses randomisierte Abschnitte des Lebens einfach zusammengesetzt haben. Aber heutzutage, wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwas Schnelles spielen, bin ich voll bei dir im Sinne von, machen wir eine Runde Cthulhu. Denn jeder weiß, wie die Erde funktioniert. Und ich muss sogar noch einen Schritt weitergehen und sage, ich bin eher ein Fan vom Cthulhu Now als von damals. Weil Leute, die jetzt im Alter zwischen 20 und 30 sind, haben mit den 20er und 30ern von damals noch weniger am Hut als wir jetzt. Und wenn ich sage, okay, du kannst am Handy nachsehen, aber du findest nichts, weil, keine Ahnung, CIA sperrt dich oder irgendwas anderes, dann ist das noch plausibler. Dann wird das noch geglaubt. Vor 5 Jahren, wenn du das gemacht hast, hätte ich gesagt, da steht eh alles. Aber du kannst es viel besser einbauen. Die Leute sind viel mehr drinnen und so weiter. Also ich hatte so viele Cthulhu Now-Runden, die so legendär waren, das einfach ein Traum war.
Ich werfe mal was in die Diskussion. Was ist denn das erfolgreichste Rollenspiel zurzeit?
D&D.
Welches?
in der 2012er Edition.
Denke ich nicht. Baldur's Gate, ja? Computerspielen.
Ach so, okay.
Und von meinen Söhnen weiß ich, dass das halt ein Punkt ist, zum Rollenspiel zu kommen. Oder wieder zum Rollenspiel zu kommen. Insofern, das sollte man vielleicht in unseren Augen nicht aus den Augen verlieren, dass der erste Kontakt zum Rollenspiel sicherlich heutzutage anders vonstatten geht als zu unserer Zeit.
Ja, gebe ich auch zu, da habe ich einen blinden Fleck, weil ich keine Computerspiele spiele. Jedenfalls nicht nennenswert. Und da habe ich einen blinden Fleck, das ist wahr. Das mag ein großer Punkt sein, aber als jemand, der keine Ahnung davon hat, fange ich mal an, dich zu interviewen. transportiert dann oder lerne ich dann im Baldur's Gate wirklich, wie Pen and Paper Rollenspiele funktionieren? Also das Spielprinzip
ist
irgendwie deutlich. Ja, aber die Regeln sind nicht das Spielprinzip. Die Regeln sind ja nicht das Prinzip. Also das ist das, was mich daran so ein bisschen stört. Das Prinzip ist ja irgendwie wichtig. Ne? Und
meinst du wirklich, dass das Prinzip die größte Hürde ist?
Wenn du niemanden hast, der es dir zeigt, ja. Also es ist super einfach, in der Rollenspielrunde sich dazuzusetzen und einfach loszulegen. Es ist schwierig, sich ein Buch durchzulesen und hinterher zu wissen, das ist Rollenspiel.
Okay, verstehe ich. Glaubst du, die Leute kennen das Prinzip nicht? Ich meine, Strange Days ist gesehen worden.
Ja, aber das war ja nur die erste Szene, wenn man es genau nimmt. Also, alles
andere. Was ich damit meinte und mit dem, was ich vorher gesagt hatte auch, ist, dass das Prinzip Rollenspiel, auch wenn jetzt die Regeln und die Details bestimmt nicht jedem bekannt sind, aber das Prinzip, wie prinzipiell eine Rollenspielrunde funktioniert, bin ich mir sicher, dass das inzwischen zu großen Teilen Allgemeinwissen ist.
Wirklich? Achso, Mike,
nein.
Du merkst, es ist schwer bei uns.
Ich weiß. Ich muss hin und wieder eingrätschen. Das ist kein Mach Thema mal. Nicht. Ihr seid einfach ein altes, eingespieltes Paar. Da kann ich nicht daran rütteln. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Und zwar bei Baldur's Gate, ich habe es nicht lange gespielt, vielleicht 20, 30 Stunden oder so. Aber das Thema ist, man lernt schnell gewisse Dinge zu tun, damit man versteht, wie theoretisch das Rollenspiel funktionieren würde. Also sprich, wie der Charakter gesteigert wird und solche Dinge. Sie haben, wenn auch eines, Baldur's Gate 3, eines der regelnahesten Computerspiele ist, die es jemals gegeben hatte, dennoch nicht alles zu 100% umsetzen können, weil es einfach diese Unschärfe gibt vom klassischen Rollenspiel zum Computerrollenspiel. Was ich aber schon sagen muss ist, und da bin ich voll bei dir, über Baldur's Gate sind sehr viele neue Interessenten gekommen, zumindest die schon mal eine Idee gehabt haben mit Rüstungsklasse und was diese Begrifflichkeiten betrifft. Sie wissen, was das ist und was das ungefähr für einen Schaden machen kann, dass es diesen und jenen Zauber gibt und so weiter. Das heißt, das Durchackern von Zauberlisten und ähnliches fällt mal eher weg. Was ich aber schon sagen muss, und da bin ich wieder voll bei euch im Sinne von Big Bang Theory, Stranger Things und so weiter, dass die Leute schon eine Idee, also einen kleinen Einblick bekommen haben könnten, wie denn das funktioniert. Also sprich, dass es einen Spielleiter gibt, nicht nur einen Erzähler aus dem Off, sondern einen Spielleiter gibt, der auf die ganze Runde reagiert und so weiter, dass das ein bisschen transportiert wird. Aber, und jetzt bin ich voll bei dir, Markus, wir haben schlichtweg das Thema, wenn du jetzt eine Let's Play-Runde ansiehst, wurscht egal welche, das ist nicht das, wie wenn ich wo dabei sitze. Und immer wenn ich Interessenten hatte im Sinne von, ich möchte mir das ansehen, sage ich, setz dich dazu, dann erlebst das, dann verstehst es. Wenn du nur zusiehst, begreifst es nicht, was da passiert. Und jetzt muss ich eine Lanze brechen für einen anderen Podcaster, denn der macht oder hatte gemacht, ich glaube momentan passiert er, sehr viele Let's Plays, wo er diesen Regelteil und diese Regeldiskussionen und das Gewürfle oft rausgeschnitten hatte und eigentlich nur das Spiel, also sprich die Interaktion zwischen den Leuten, die Kommunikation zwischen den Leuten aufgezeichnet hatte. Und das war der Michael L. Jägers. Und da gibt es so tolle Cthulhu-Abende und ähnliches, wo ich sage, wenn ich mir das anhöre, habe ich mehr Rollenspiel erlebt. Also wenn man mir auf YouTube eine Rollenspiel-Session anschaue, wo die Leute dann würfeln und ich nicht weiß, was das bedeutet.
Das ist dann aber auch eine idealisierte Version von Rollenspielen, die mit der Praxis nichts zu tun hat. Und ich fürchte, wenn man dann einsteigt und dann das erste Mal nach einer verdammten Regel sucht, könnte das ein bisschen ernüchternd sein.
Das ist auch so ein bisschen mein Problem mit Big Bang Theory. Also ich glaube, Big Bang Theory hat wahnsinnig viel für die gesamte Nerd-Szene getan, um das populärer zu machen, um es auch ein bisschen charmanter zu machen und so weiter und so fort. Aber die Rollenspielrunden, die bei Big Bang Theory gezeigt werden, das sind ja Parodien auf Rollenspielrunden. Mhm. Und das ist ein Problem. Ich weiß nicht, ob du noch Paranoia kennst?
Ja, auch die erste.
Genau, haben wir auch damals, als es rauskam, wahnsinnig gerne gespielt. Ist mega eingeschlagen, hat allen Spaß gemacht. Mein Problem mit Paranoia war, dass irgendwann alle Rollenspielrunden Paranoia-Runden waren.
Ja,
das definitiv. Paranoia war witzig, hat Spaß gemacht, und aber es war dann tatsächlich eine Weile so, zumindest wie gesagt, so in unseren Bubbles, dass egal, welche Spielrunde du gemacht hast, alle Runden waren irgendwie wie Paranoia-Runden. Und auch Paranoia ist eine Parodie auf eine, also nicht auf eine Rollenspielrunde unbedingt, aber auf bestimmte Tropen, die es beim Rollenspiel halt irgendwie gibt. Und das finde ich natürlich lustig, das ist Meta, und kann ich mich darüber amüsieren. Aber wenn ich mir halt Big Bang Theory angucke und dann sage, hey, jetzt weiß ich, was Rollenspiel ist. Nein, ich weiß, was die Parodie einer Rollenspielrunde ist. Ne? Und genauso würde ich sagen, ich finde die, also du hast mich gerade auf dem Podcast heiß gemacht. Ich werd immer gerne reinhören. Aber genau wie Axel gesagt hat, ne? Also Rollenspiel ist halt auch, und seien wir ganz ehrlich, also irgendwie mag man es ja auch, dass man ab und zu mal da sitzt, ein bisschen in den Regelbüchern blättert und überlegt, so, ha, wie funktioniert das denn? Und oje, wo stand das denn nochmal? Ja, ich habe dein Gesicht gesehen, Axel, manchmal nervt's auch oder häufig nervt's auch, aber gehört halt irgendwie auch dazu, sage ich mal so, ne? Und ja, das, damit würde ich jetzt auch nicht hausieren gehen, also es wäre jetzt kein, würde ich jetzt nicht in einen Werbefilm für Rollenspiele reinpacken, aber gehört halt auch dazu, ne? Und ich bin halt auch als Spielleiter nicht immer super vorbereitet, Spieler sind nicht immer super unterhaltsam und präsent. Ja, wir haben alle auch schon Rollenspielrunden erlebt, die, sage ich mal, semi-lustig gewesen sind oder wo man sich auch mal ein bisschen durchgequält hat. Sei es drum, ja, ist halt auch so, wenn man mal ein bisschen hartere Zeiten hat und mal, weiß ich nicht, alle sind mal ein bisschen gestresst vom Job oder keine Ahnung, sind nicht ganz bei der Sache, das gibt's halt alles, aber es ist halt, das ist ja auch wieder das Schöne am Hobby, es ist eine interaktive Geschichte, man trifft sich, es ist eine soziale Geschichte halt irgendwie auch, und das meine ich halt, ne? Das sind so alles die Faszinationen, die dieses Hobby für mich jedenfalls irgendwie ausmachen, und klar, das kann ich jetzt auch alles nicht in eine Einsteigerbox packen, ne? Das ist auch schon wieder Quatsch. Aber wie gesagt, also dieses Spiel, was mich ja an diesem Spielprinzip fasziniert, und das sind ja nicht Rüstungsklassen, Level und weiß ich nicht was, sondern hey, ich sitze hier zusammen, erzähle interaktiv irgendwie eine Geschichte, ich kann wahnsinnig viel mit meinen Leuten lachen darüber, ich kann aber auch ganz andere Gefühle dabei haben, Spannung, Spaß, Überraschung, bisschen Grusel, was auch immer. Also ich fand zum Beispiel tatsächlich Spielrunden, in denen ich mich irgendwann gegruselt habe, fand ich am allercoolsten, muss ich ganz ehrlich sagen. War immer das, wo ich am obwohl ich jetzt nicht so der Typ, ich bin gar nicht so der Horrorfan eigentlich normalerweise, aber diese Faszination, dass ich dachte so, Mensch, du sitzt hier gerade im warmen, trockenen und eigentlich sitzt ja mit Kumpels zusammen, von nirgends droht die Gefahr, und trotzdem findest du das gerade irgendwie ein bisschen gruselig, ein bisschen spannend. Finde ich schon super, ja. Und dass sowas passieren kann in so einem Rahmen mit diesen Mitteln, das ist für mich so ein bisschen das, was die Faszination dieses Hobbys ausmacht.
Ich habe dazu eine Erinnerung, und zwar, ich hatte mal eine Kampagne geleitet bei DSA, wo sie durch eine Eiswüste gehen hatten müssen. Fun Fact, es war außen, Samstag oder Sonntagnachmittag, 35 Grad im Schatten, also die beste Zeit zum Spielen. Die Jalousien waren heruntergelassen, damit wir es ein bisschen nicht so warm hatten in der Wohnung, weil keine Klimaanlage. Ich hatte dann auf meiner Stereoanlage ein weißes Rauschen laufen in einer angenehmen, leisen Lautstärke. Also man hat es gerade noch wahrgenommen. Und ich hatte so LED-Streifen verlegt gehabt und habe die dann auf kaltblau gestellt. Nach 15 Minuten war denen kalt.
Ja, ja, sowas kann passieren.
Und das sind so die Momente, genauso wie du sagst, das kannst du nicht in eine Einsteigerbox reinpacken, und dazu brauchst du einfach Leute, die dich leiten, die dich führen, die dir das zeigen oder die Möglichkeiten.
Ja, und vor allem auch Leute, die sich drauf einlassen. Ne? Also das ist ja auch nochmal der Punkt, boah, die Spieler, die sowas gerne mitmachen. Aber wie gesagt, also wenn man sowas hat, dann ist es, hat ja seinen Grund, dass ich da seit 40 Jahren irgendwie dabei geblieben bei dem Hobby. Wenn man die richtigen Leute hat, dann ist das halt cool. Ne? Dann ist das schon eine Sache, eine Form von Erlebnis, die man in anderen Bereichen so in der Form nicht generieren kann.
Gehen wir nochmal kurz zurück, und zwar, mir drängt sich noch eine Frage auf, also ihr beide, Berlin, Hochburg von allen möglichen, genauso wie in Wien, das die Hochburg von Österreich ist. Ich gehe mal davon aus, oder anders gesagt, ich weiß, gehen wir den Österreich anders verwendet als in Deutschland, ich tippe mal drauf, dass ihr keine Probleme hattet, dass ihr sagt, okay, ihr seid Rollenspieler, wir suchen noch Leute und wir spielen.
Definiere Probleme, also...
Ach, da ist ein Aussätziger, huch, das ist ein Antichrist, huch, der tut Tote ausgraben, Satans anbeten, keine Ahnung was.
Nee, in der Form nicht. ich glaube, die Zeit war tatsächlich, als wir angefangen haben, auch schon ein bisschen vorbei. Ich glaube, das war so Ende 70er, Anfang sehr, sehr früher 80er. wo dieses Teufelszeug und so extrem. Also tatsächlich, ich habe tatsächlich mal Christen in meinem Umfeld gehabt, die sich ein bisschen Sorgen um mich gemacht haben, weil sie dachten, dass ich irgendwie Dämonen anbete oder sowas. Ja, aber nicht so ernsthaft oder bedrohlich oder sonst irgendwas. Und naja, also ich sag's mal so, als junger Oberschüler in der 11., 12., 13. Klasse, wenn es irgendwie um Mädchen und Partys irgendwie geht, sich dazu outen, dass man Rollenspiele spielt, da gehörte damals zumindest ein bisschen Mut zu. Ich weiß nicht, ob das heutzutage anders ist. Einerseits, andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, auf Klassenfahrten haben wir gerockt. Also da haben auf einmal alle gerne mitgespielt und fanden das irgendwie ganz cool. Hat dann keiner mehr zugegeben, sobald man wieder zurück in der Schule war. Aber ja, also ich habe das nie so radikal irgendwie erlebt und man hat relativ schnell seine Leute gefunden. So habe ich auch Axel kennengelernt vor langer, langer Zeit und man hat auf Cons rumgehangen und irgendwie gab es dann auch so eine Szene, wo man sich auch irgendwie kannte, sage ich mal. Das ging schon ganz gut, aber so einfach fand ich es jetzt auch nicht. Also ab einem bestimmten Punkt tatsächlich so, weiß ich nicht, kann ich das in Zahlen fassen? Ich muss mal kurz rechnen. Na, als ich so 19, 20 war, so, also Ende 80er, Anfang 90er, da war es auf einmal, konnte ich mich vor Spielrunden schon gar nicht mehr retten irgendwie. Aber bis dahin war es nicht so einfach, neue Leute zu finden, fand ich.
Ja, wobei, also dieses Klischee, das verbreitet wird, dass die Rollenspieler irgendwie die Außenseiter in der Klasse sind, kann ich so auch nicht bestätigen. Also zumindestens hätte das mit Sicherheit nicht dazu geführt, wenn ich mit dem Midgard-Regelwerk im Unterricht gesessen hätte, dass die Leute mich irgendwie mit Papierkugeln beworfen und in der Pause verprügelt hätten. Ganz sicherlich nicht. man hat es halt einfach im Freundeskreis gemacht und wenn der Freundeskreis halt die coolen Kids waren, dann waren es halt die coolen Kids, die Rollenspiele gespielt haben und ansonsten halt nicht. Es ist eher so, dass die Gelegenheit den Rollenspieler ergeben hat. Ne? Nicht jeder hatte die Berührung gehabt. Ich habe ja erzählt, ich habe die Berührung halt früh über einen Freund gehabt und habe dann natürlich in meinem Freundeskreis mit Leuten Rollenspiele gemacht und jedem, dem ich es gezeigt hatte, hatte Interesse daran. Und wie Markus auch schon gesagt hat, es gab in Berlin, klar, nicht jeder hat Rollenspiele gespielt, aber es gab schon eine Rollenspielerszene. Es gab Vereine, in denen wir beide auch waren eine Zeit lang. Wir haben mehrere Rollenspielrunden gehabt, jeder. Klar, es gab auch, dass bei uns später Leute in den Laden gekommen sind und gefragt haben, wie finde ich eine Rollenspielrunde? Aber die eigentliche Frage war wahrscheinlich, wie finde ich Freunde? Und insofern, also ich hatte da nie das Problem, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt gerne Rollenspiele spielen, komme ich weiter als bis zum Solo-Abenteuer, weil es keiner mit mir macht. Also das Klischee, das man da jetzt vielleicht auch in der Big Bang Theory überspitzt hat, weil es halt Satire ist, kann ich so nicht bestätigen.
Ja, wie gesagt, also je weiter man am Land ist, desto eher hat man solche Dinge in der einen oder anderen Form erlebt.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also ich habe in einem Stadtteil gewohnt mit, keine Ahnung, 1.500 Leuten und davon waren vielleicht 6 Rollenspieler.
Nein, das ist schon eine ziemlich gute Quote.
Ja. Meine Starte damals, das war mein Freundeskreis dann. Also im Endeffekt alles Mitschüler mehr oder weniger. Und ich bin auch zugezogen von noch weiter draußen und habe dann durch das Zuziehen dann die Leute dann kennengelernt, beziehungsweise bin dann dazugekommen. Aber es war wirklich damals so, dass wir mitunter einen Mitspieler hatten, der so eine Vorform von einem Gothic war. Und der ging halt hin und wieder mal rauchen aufs Feld raus, weil wir hatten die Siedlung und dahinter war ein großes Feld und ja. Und da wurde dann schon vermutet, dass er Hühner opfert und lauter so Dinge, weil er eben 2 Meter groß war und so weiter. Und ja, also.
Das hätten die Leute auch so gedacht. Egal, wahrscheinlich wissen die auch gar nicht, ob er Rollenspiele spielt oder nicht. Ja. Also ich weiß auch, dass es in den 80er Jahren die Diskussion gab und auch mal im Zeitschrift wurde darüber berichtet. Ich glaube, im Spiegel war sogar mal irgendwie ein Artikel, wo sich darüber lustig gemacht wurde. Also nicht über das Rollenspiel, sondern über das Trope, dass Rollenspieler Satanisten sind. Ich denke, das ist eher was man vielleicht in Amerika verorten kann. Oder was ich als Deutscher jetzt in Amerika verorten würde, ich habe sowas nie erlebt. Und wie gesagt, also ich denke, dein Freund, das hat nichts damit zu tun, dass er 20-seitige Würfel geschwungen hat, sondern dann eher mit den Klamotten.
Ja, aber gutes Thema mit der Schule. Ich weiß ja, von einem von euch beiden ist er Lehrer oder Wahllehrer. Ja, genau.
Mach es.
Und das Thema ist das, ich hatte in der Vergangenheit, also ich bin ja schon fast auf 200 Episoden, und ich hatte in der Vergangenheit natürlich den einen oder anderen deutschen Mitbürger, der mir dann erklärt hat, ja, er hat das in der Rollenspiel-AG und Ähnliches in der Schule gelernt. Wie verbreitet ist Rollenspiel bei euch an den Schulen? Also ich kenne es in Österreich nicht.
Also tatsächlich haben wir bei uns an der Schule in Projektwochen zum Beispiel D&D-Projekte. Das ist eine ganz tolle Sache, wo also plötzlich irgendwie 20, 25 Kids in einem Raum sitzen und so sozusagen so eine Art Minicon irgendwie gestalten, wo sie auch irgendwie dran rangeführt werden. Wir hatten sogar mal eine Warhammer Fantasy Battle AG, glaube ich, Figuren bemalt wurden, aber als der Jahrgang dann raus war, gab es die auch nicht mehr. Und ich weiß halt einfach, weil ich ja auch mit Schülerinnen und Schülern darüber spreche, die wissen alle, was Rollenspiele sind. Das wissen eigentlich alle. Also alle kennen irgendwie Dungeons & Dragons. Und es gibt nicht so wenige, die das auch spielen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen viele, aber weniger als es zu meiner Zeit, als ich noch Schüler war, glaube ich, ist es nicht. Zumindest bei mir. Also ich kann jetzt nicht so für alle Schulen reden. Gibt ja viele Schulen in Berlin. Und wird bestimmt auch von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich sein. Mhm. Aber bei da, wo ich arbeite, habe ich so den Eindruck, ist schon ein Thema, sagen wir mal so. Kein großes, also ist jetzt nicht so das, was alle irgendwie machen und was irgendwie cool ist, aber gibt schon einige.
Wenn du meinst, dass es nicht weniger als in den 80ern sind, wie erklärst du dir, dass du Rollenspiele nicht mehr in Kaufhäusern und Spieleläden findest?
Naja, ich sag ja, also erstens weiß ich ja nicht, wie das so insgesamt aussieht, an so vielen Schulen bin ich ja nicht. Zweitens, ich kenne nicht wirklich Auflagenzahlen oder so von Rollenspielen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und also keine Ahnung, ich beschäftige mich damit ehrlich gesagt. Also ich wahrscheinlich, wenn man danach suchen würde, würde man sie finden. Ich mache es ehrlich gesagt nicht, interessiert mich jetzt nicht so großartig. Aber ich glaube, dass ein Teil darin oder ein Grund dafür besteht, dass ganz viel ins Internet abgewandert ist. Weil das Angebot im Internet halt einfach größer ist und teilweise geht es auch schneller, dass du an deine Sachen kommst, als wenn du in Brick-and-Mortar-Store gehst. Und ich vermute, so ein bisschen Kaufhäuser haben ja auch, also erstmal gibt es ja gar nicht mehr so viele Kaufhäuser, die sterben ja auch. Und zweitens glaube ich, dass die Kaufhäuser immer stärker angefangen haben, ihre Produktpalette immerhin zu verkleinern und Dinge, die halt eben jetzt nicht in den Augen des Managements genug Umsatz generiert haben, dann oder genug Gewinn generiert haben, sagen wir mal so, dann einfach mit der Zeit aus dem Programm genommen wurden. Und ich glaube, so ein richtig großer Verkaufsschlager waren Rollenspiele im Kaufhaus noch nie.
Weil du sagst, jedes deiner Kinder in der Schule kannte oder weiß, was mit dem Begriff anzufangen.
Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen übertrieben, ja, würde nicht sagen.
Ist schon klar, aber ich will auf was anderes.
Zumindest die, mit denen ich rede.
Ja, ja. So. Ich will auf was anderes raus. Und zwar, ich hatte in den letzten 2 Jahren des Öfteren Neulinge kennenlernen dürfen, mitunter auch einen Arbeitskollegen von mir, der mir stolz erklärt hatte, ja, er spielt auch D&D und sie haben sich einen eigenen Tisch gebaut dafür. Und dann sage ich, cool, und da spielt sie noch? Was, da gibt es noch was anderes? Ja, also ja. D&D und das war's. Das ist momentan so in meiner Wahrnehmung und in der Wahrnehmung mit manchen, mit denen ich spreche, so die Baseline ein bisschen. So D&D kennt ja jeder. Alles andere ist so, weiß nicht.
Also ich sehe tatsächlich gelegentlich Kids mit DSA-Büchern. Tatsächlich glaube ich, dass sehr viel mehr die meisten irgendwie nicht kennen. Ja, aber was soll ich sagen? Also, ist ja halt nicht jeder so verrückt wie wir, dass man sich da gleich in so ein Hobby irgendwie so reinstürzt und man gibt halt auch die Leute, die spielen halt mal irgendwie auf dem Schulhof Fußball und nicht jeder guckt jedes Wochenende Sportschau und kennt die Tabellen auswendig und ne, also das ist halt so der Unterschied. Finde ich aber auch okay. Also, muss ja nicht jeder so viel Zeit und Energie investieren wie wir.
Also ich will kein Salz in die Suppe streuen. aber wenn ich jetzt einfach mal auf den Monitor schaue und mir unsere Haarfarben anschaue, habe ich doch den Eindruck, dass... Ich
bin nicht um so viel jünger als ihr, ja.
Ja, dass Rollenspiele vielleicht nicht mehr so ganz der heiße Scheiß bei der Jugend sind.
Waren sie
es je? Jetzt also von außen, deswegen sage ich, es war zumindest in Geschäften waren sie mal eine ganze Zeit lang wesentlich präsenter. Und es ist auch, ich weiß auch, wie sich bei uns bei DSA-Regelwerken schon damals vor 15 Jahren die Verkaufszahlen entwickelt haben. Und wie klein die DSA-Stapel, wie riesig die DSA-Stapel zu Anfang und wie klein sie später waren.
Ja, wie gesagt, ich kenne ja auch die Auflagen nicht. Ich würde auch darauf wetten, dass die rückläufig sind, die Auflagen, und dass man davon von so einem Höhepunkt auch entfernt. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass so die Bindung zum physischen Buch auch so ein bisschen nachlässt. Und machen wir uns nichts vor, Rollenspiele haben auch schon immer von Sammlern gelebt. Also ich hatte Zeit meines Lebens mehr Rollenspielregelwerke, als ich jemals in meinem Leben hätte spielen können. Oder mehr Materialien so. Und das macht ja auch nicht jeder, ne? Und das ist ja so ein bisschen das Grundproblem, glaube ich, was so den kommerziellen Erfolg von Rollenspielen angeht. Im Prinzip braucht sich ein Mensch von fünf ein Buch zu kaufen. Und damit ist die Regel, also damit ist eigentlich schon alles erledigt. So, ne? Also klar, man will dann irgendwann mehr, man könnte mehr und lalala, aber die meisten haben auch mehr. Aber so unter so einem kommerziellen Gesichtspunkt ist es ja tödlich. Ne? Ich kaufe mir einmal irgendwie ein Buch und damit bin ich eigentlich den Rest meines Lebens zufrieden und kann spielen ohne Ende. Das ist schon schwierig. Und wie gesagt, also wenn ich eigentlich heutzutage ja nicht mal mehr ein Buch wirklich brauche, weil ich den Kram im Zweifelsfall ja sogar zum großen Teil auch legal. Ich meine, ich kann ja im Prinzip Dungeons & Dragons kostenlos spielen. Ja? Also ich meine, ich brauche die Bücher nicht. Ich kann mir die Regeln zumindest zum großen Teil online, ganz legal online bei Wizard of the Coast angucken. Und das gilt für wahnsinnig viele Rollenspiele, die mehr oder weniger kostenlos erhältlich sind. Und also ich krieg's zumindest, ich bin ja nicht so der Typ, aber ich krieg von anderen Leuten, die ich so kenne, da ja auch viele Informatiker Rollenspiele spielen, so. Und wenn ich so diesen Zweig meiner Rollenspielbekanntschaften angucke, die haben schon Ewigkeiten keine Bücher mehr auf dem Tisch, ne? Also die haben nur noch irgendwelche Computer und die geben nicht einen Cent für ihre Bücher aus im Endeffekt oder für das, was sie brauchen fürs Rollenspiel. Das war in den 80ern natürlich anders, ne? Da musste man sich ein Buch kaufen und sonst war man ein bisschen aufgeschmissen. Wobei ich gestehen muss, ich habe auch als Schüler sehr viel Zeit im Copyshops verbracht damals.
Ja, das ist wie die Disketten immer wieder so, die Sicherung der Sicherungskopie von den C64
und
Amiga 500
weitergegeben. Das waren alle Sicherheitskopien.
Alle Sicherheitskopien, ja. Damit es ja nicht kaputt geht und nicht verloren geht, ja.
Nein, aber um das vielleicht, um Axel da auch zuzustimmen, was er sagt, also ich glaube auch, so die eigentliche Blütezeit von Rollenspielen sind wahrscheinlich vorbei. Oder zumindest so, wie wir sie kennen. Das, was wir damit meinen, sagen wir mal so.
Also Markus und ich haben das Thema auch schon unter uns zu Tode diskutiert. Was ich halt super interessant finde, ich ein paar Jahre mit Rollenspielen gar nichts zu tun gehabt und jetzt vor 2-3 Jahren wieder angefangen, mich ein bisschen dafür zu interessieren und habe eigentlich erwartet, dass es 20, 30, 40, 50 neue, spannende, große Systeme gibt, weil zu unserer Zeit eigentlich irgendwie gefühlt jeden Monat 2-3 Systeme mit x Quellenbüchern auf den Markt gekommen sind. Und ich meine, von welchen Spielsystemen reden wir? Von Systemen, die seit Ewigkeiten am Markt sind, die den Markt begründet haben. Also allein schon auf der Innovationsfront sehe ich da verdammt wenig.
Würde ich nicht so sagen. Aber auch der Rollen, wir haben ja, jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, wo wir beim Buchmarkt geredet haben. Ich glaube, der Rollenspielmarkt ist da ähnlich. Ja, also es wird halt immer spezieller, es wird immer nischiger. Also ich sag mal, so ein Spiel wie Mausritter, ja, also wo du Mäuse spielst mit einem ziemlich abgefahrenen System und auf eine sehr nerdige Art und Weise, die selbst für Rollenspieler irgendwie neu ist, sag ich mal im gewissen Sinne. Das ist ein extremes Nischenprodukt, ne? Es ist ein super Produkt, ich finde es auch gut, aber es ist halt ein extremes Nischenprodukt, ne? Und da ist die Innovation ja auch, sage ich mal, im Kleinen. Also klar, du spielst immer noch Charaktere, würfelst Würfel, hast irgendwie Bodenpläne vor dir und ein Charakterblatt. Da hat sich nicht viel verändert, aber es ist schon vom Spielgefühl her auf einmal ein bisschen was anderes, als wenn ich natürlich Dungeons & Dragons spiele, ne? Und ähnlich wie auch im Buchmarkt hast du halt so ein paar Platzhirsche, die das irgendwie dominieren, das Feld, die halt die Bestseller sind. Dann halt eben aber ein unglaubliches Feld an Indie, Self-Publisher und kleineren Systemen, die entweder liebevoll gemacht sind oder eher so Liebhaberprodukte sind, um es mal so zu formulieren.
Will ich nicht bestreiten, aber die machen kein Volumen.
Ja, was heißt?
Die bringen nicht den Markt voran.
In die Breite, ne? Das ist der Punkt. Nee, die sind sogar schädlich, glaube ich, für den Markt am Ende. Ne? Also ich will es gar nicht, also klingt jetzt so negativ, soll jeder machen, was er will. Und ich finde es ja auch schön, dass es so ein Angebot gibt. Aber am Ende wäre es natürlich irgendwie besser, es gäbe 2, 3, 4, 5, vielleicht 10 wirklich starke Spiele, die von möglichst vielen Leuten gespielt werden, hauptsächlich und auch gekauft werden.
Gibt's als ja. Dass es. Was ich meine, ist, ja. Dass das Volumen insgesamt nicht größer wird. Egal, ob es jetzt kleine, meinetwegen auch innovative Systeme, ob es Self-Publishing gibt, ob es nach wie vor die großen Platzhirsche gibt. Ja. Ich bin mir sicher, so traurig es ist, das Volumen wird kleiner. Wobei, vielleicht ist es auch nicht traurig. Vielleicht liegt die Zukunft im Netz oder in irgendwas, was dahinter kommt. Keine Ahnung.
Ja,
ich meine, also es entscheidet im Endeffekt der Konsument oder der Fan, um es netter zu sagen.
Ja, also es ist, wie gesagt, im Buchmarkt ist es ähnlich. Ne? Auch da haben wir es ja mit einem schrumpfenden Volumen im Endeffekt zu tun und der Markt verteilt sich auf immer weniger Leute, die gerne lesen. Und am Ende werden Rollenspiele, aber auch gedruckte Bücher, sage ich mal, also so Romane, werden wahrscheinlich so in 50, 60, 70 Jahren sowas sein, was Vinylplatten heute sind. Ne? Also haben ihre Fanbase, werden immer noch produziert werden, werden auch aufwendig produziert werden, wahrscheinlich sogar immer aufwendiger, haben ihre Berechtigung, aber werden auch immer wieder, gibt ja auch viele junge Leute, die plötzlich Vinylplatten kaufen und das irgendwie toll finden. Das sind ja nicht nur wie Opas irgendwie. Aber es wird weit davon entfernt sein, ja, so an die Erfolge anzuknüpfen, die es halt mal gab. Ne? Ich auch.
Nachdem das jetzt gerade ein bisschen fast dystopisch geworden ist, würde ich das noch aufhellen.
Moment, entschuldige.
Nicht, ich auch nicht so.
Ich finde das nicht dystopisch. Also es muss ja nicht immer alles irgendwie Massenmarkt und groß sein und es muss ja nicht irgendwie, also ich sag's mal so, als Rollenspieler lernt man eigentlich relativ schnell, dass man nicht allen gefallen muss.
Vor allen Dingen, also ich finde, man sollte sowas wie World of Warcraft oder ähnliches nicht unterschätzen und nicht geringschätzen. Also ich weiß halt von meinen Kindern, dass das auch, ich meine, wir haben damals Rollenspiele gespielt im Prinzip, um sozial mit Freunden, um vielleicht neue Freunde kennenzulernen und mit unseren Freunden was zu machen. Heute finden halt viele soziale Interaktionen im Netz statt, sei es Dating, sei es Social Media, was weiß ich. Ja. Insofern kann ich das auch wirklich nicht schlecht finden, wenn sich jetzt einfach das Medium ändert. Ne? Und die Interaktionen, die bei World of Warcraft oder ähnlichen Systemen stattfinden, klar gibt es da dasselbe, was du bei D&D hast, dass es halt um das Spielen, um das Taktische gibt. Genauso geht es dabei aber um die soziale Interaktion, um Gilden, die sich zusammenfinden und einfach nur eine nette Zeit miteinander verbringen, sich dann vielleicht mal irgendwo in Real Life treffen und so weiter und so fort. Insofern wäre das auch für mich kein Grund, wenn die Entwicklung in die Richtung gehen sollte, was sicherlich offen ist, das jetzt irgendwie traurig oder gar dystopisch zu sehen.
Und Kommerzialität sozusagen oder kommerzieller Erfolg ist ja nicht alles. Also wenn man sich anguckt, wenn man so die letzten 30 Jahre sich anguckt, welchen kulturellen Impact am Ende Rollenspiele haben, dann ist es doch gewaltig. Also das ist doch eine der Popkultur-Zweige, sage ich mal, die wirklich tiefe Spuren hinterlassen haben. Ne? Also klar, also so eine Serie wie Big Bang Theory wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Ja, da gab es mal so ganz kurz bei Steven Spielberg bei E.T. so eine Szene, wo einer irgendwie ein D&D-Buch in der Hand hatte. Oder es gab bei, weiß ich nicht, X-Files, was ja für sich auch schon eine nerdige Serie war, aber dann gab es da mal die einsamen Schützen, die dann mal im Off irgendwie ein bisschen Rollenspiele gespielt haben. Und inzwischen gibt es ganze Serien, die auf Rollenspielen basieren und es ist ja, nun, weil Axel ja auch, oder weil wir gerade so ein bisschen beim Thema Computer- oder Online-Spiele gewesen sind, das ist doch der Trend schlechthin. Es gibt doch fast kein Spiel mehr, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das nicht in irgendeiner Weise Rollenspiel-Einfluss hat. Also wo man Charaktere baut oder Level auflevelt oder Dinge erkundet oder was auch immer, was ja klassische Rollenspielthemen sind. Und von daher haben ja Rollenspiele, so unkommerziell sie in gewisser Weise auch sein, oder so welche kommerziellen Schwierigkeiten es da auch damit gibt, ist es doch, wie soll ich sagen, so vom kulturellen Niveau her eigentlich eine absolute Erfolgsgeschichte.
Darüber hinaus, bei uns sind viele Rollenspielrunden einfach da, ja.
Na, das kommt bitte, bitte, bitte. Mike kommt bitte, nicht bitte, dazu. Bitte. Ich glaube, wir haben gerade den Podcast gekapert.
Ah, ja. Das passt schon.
Und Es kommt halt, ich meine, heutzutage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns in Berlin war es so, dass sich unser Freundeskreis so über ganz Deutschland verteilt hat. Irgendwie von meinen Freunden aus der Schule sind ganz, ganz viele weggezogen. Und damals gab es einfach keine Möglichkeit, die Rollenspielrunden dann irgendwie am Laufen zu halten. Genauso wie Markus und ich. Wir sind beide in Berlin, ja, aber zwischen uns liegen irgendwie Stunde Autofahrt. Da ist es auch nicht möglich, so mal schnell, jetzt mal von Familie und Job und so. Und wenn es dann andere Möglichkeiten gibt, um sowas wie Rollenspiel am Leben zu erhalten, toll, super.
Ja. Also grundsätzlich, das mit dystopisch meinte ich in der Richtung, dass weniger Print kommt, also sprich rein für den klassischen physischen Sammler wird es zukünftig enger werden. Das ist uns allen bewusst. Man sieht das auf der Entwicklung bei Kickstarter. Die Zahlen gehen zurück, die Investitionen werden weniger. Es werden die Produkte primär auf Kickstarter und ähnlichen Crowdfunding-Plattformen gepostet. Die Entwicklung von Ulysses sieht man ja im Sinne von 8 von 9 kommen gefühlt auf Kickstarter raus. Aber, und ich bin voll bei euch, ja, die Entwicklung spätestens seit Corona ist so, dass auch das Alternativmedium, also sprich Internet, sei es Roll20, Foundry und ähnliches, werden genutzt. Ja. Ich habe auch einige Spielrunden, die nur online funktionieren, weil jeder von mir mindestens 15 bis 20 Minuten entfernt wohnt, die weiteste Person 2,5 Stunden. Und das ist nur innerhalb von Österreich. Also rein von dem her, die Wege werden kürzer, die Rundenanzahl kann sich wieder erhöhen. Früher, noch vor gefühlt, keine Ahnung, 10 Jahren, war ich theoretisch jeden Tag irgendwo spielen. Jetzt nicht mehr. Nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern irgendwann geht's nicht mehr. Aber das Klassische, ich sitze am Tisch, jeder hat sein Buch da, schaut irgendwas nach. Also diese Bibliotheksstimmung, die da manchmal auf einer Spielrunden Tischdecke geherrscht hatte, das gibt's heute nicht mehr, weil keiner mehr ein Buch hat.
Ja, aber da sind wir auch Opas, ne? Also das, ich kann mich super gut dran erinnern, wie damals im Cthulhu-Forum, muss so in den Nullerjahren, naja, logisch, muss so 2010, Ende 2009, 2010 gewesen sein, da wurde dann ernsthaft diskutiert, so, lasst ihr denn iPads bei euch an den Rollenspielrunden zu, so? Ist das nicht ein Stimmungskiller? Ich habe, glaube ich, seit 15 Jahren keine Rollenspielrunde mehr erlebt, wo nicht einer ein iPad, ein Laptop oder sonst irgendwas irgendwie am Start gehabt hat, weil halt eben es super einfach ist. Also ich könnte D&D nicht leiten, ohne dass ich irgendwie eine Suchfunktion habe, die mir irgendwie schnell irgendwie das rausfischt, was ich brauche. Klar, das verändert sich, ne?
Aber da kommt jetzt die grundsätzliche Frage, erlaubt ihr am Tisch digitales Würfeln? Ich glaube, um das geht es eigentlich.
Warum nicht?
Wäre mir völlig Latte, ehrlich gesagt, ja.
Ja, also mein Ding ist, ich hatte schon mal das Thema, dass jemand sich seinen Würfelsimulator optimiert für Shadowrun programmiert hat.
Ach so, ja, so viele Spieler sind wir eh nicht. Also
wir hatten mal eine Rollenspielrunde, da haben wir die Würfelwürfe angesagt, also nicht, haben wir uns Würfelwürfe ausgedacht. Und das war eine der geilsten Runden, die wir jemals hatten.
Aber ich glaube, da waren wir am Ende alle tot. Da waren wir am Ende alle tot.
Nee, ach Quatsch, also.
Ja, nee, aber das ist auch so, also das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. Ja, also ich habe noch nie in meinem Leben die Würfe von Spielern kontrolliert oder geguckt. Ich habe auch nie ein Charakterblatt nachgerechnet, ob das irgendwie stimmt oder so. Oder abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich auch gar nicht könnte bei den meisten Systemen. Also das, das ist ja für mich auch so eine der Sachen, die Rollenspiele echt schön machen. Ich spiele auch gerne Spiele, um zu gewinnen und habe auch gerne mal ein kompetitives Spiel irgendwie, aber das ist ja das Coole. Es gibt keinen Gewinner, ich muss nicht schummeln, es gibt kein Spielziel in dem Sinne, wie man es bei anderen Spielen halt irgendwie hat. Ohne, dass es jetzt aber auch gleich so pädagogisch wird, so, ah, wir sind alle Gewinner oder so. Das gibt's ja irgendwie auch. Sagt der Pädagogik, ja. Genau. Ne, also, das ist ja auch eine der Qualitäten des Spiels, dass man halt spielen kann, dass es echtes Spiel ist, ne? Also, das ist ja so ein bisschen, kommt jetzt der Papa in mir durch, aber auch der Pädagoge, ne? Wenn man Kinder beim Spielen zuguckt, die brauchen ja nichts, ne? Also, die setzen sich hin und die fangen einfach an, ja, die spielen irgendwas und das entwickelt sich alles beim Spiel halt irgendwie selber und so ein bisschen in der Tradition sehe ich halt auch Rollenspiele und das halte ich auch für eine tolle Sache, das halte ich für eine ganz tolle Sache, dass man so spielen kann, weil es irgendwie auch befreiend ist und da würde ich nie auf die Idee kommen, irgendwie, wenn einer eine Münze werfen will am Tisch, dann kann das meinetwegen auch machen, ist mir Latte.
Ich hätte noch abschließend 2, 3 kleine Fragen an jeden von euch. Und zwar, ich hätte gern von euch gewusst, erstens, das aktuelle Lieblingsbuch, den aktuellen Lieblingsfilm Und was ihr Neulingen im Rollenspiel oder generell Neulingen in dem Genre empfehlen würdet?
Du, Axel.
Oh, Markus, ey, danke. Wie war ich
nochmal? Ein Lieblingsbuch.
Aktueller Lieblingsfilm, ja.
Ja, Lieblingsfilm und Lieblingsbuch, ja.
Aus dem Fantasy- und Science-Fiction-Bereich?
Was du willst.
Aktueller Lieblingsfilm Whiplash? Aktuelles Lieblingsbuch? Kann ich so nicht sagen. Ich lese mich im Prinzip durch alle 40K-Romane durch und lieb da die Horus Heresy-Reihe. Es sind ja auch, glaube ich, bloß 400 Bücher oder so. Da würden mir bestimmt 2 oder 3 einfallen, die ich besonders gerne gelesen habe. Buch, Film, was hatten wir noch? Rollenspiel. Für Rollenspiel, das ich Einsteigern empfehlen würde. Mhm. Gute Frage. Ich würde, hängt ein bisschen davon ab, wie alt die Einsteiger sind. Wenn es, sage ich mal, so Richtung 20 geht, würde ich sagen Cthulhu. Mhm. Ganz einfach, weil Regeln eingängig sind, ist man viele Themen damit abdecken kann und das System einfach ist. Jüngeren würde ich, weil sie vermutlich aus der Ecke schon irgendwie kommen, will ich wirklich jemanden zu D&D raten? Ich hasse das System eigentlich inzwischen, weil ich die Magieregeln nicht kapiere. Ich habe DSA-Kickstarter gebackt, insofern könnte ich auch DSA empfehlen. Was anderes bleibt, glaube ich, im deutschsprachigen Bereich nicht wirklich übrig, wenn man langfristig Spaß haben will. Also ich würde sagen, nimm eine Münze und will danach entweder... Nee, es ist einfach, für D&D gibt's nichts. Nimm DSA.
Mhm. Ah, okay.
Ach, die Einsteigerbox und D&D gibt's jetzt.
Ja, die ist auch cool.
Hast du sie?
Hatte ja gesagt, ich habe hier die letzte Ulysses-Kampagne oder die vorletzte mit den Nordlanden gebackt. Und da hatte ich mir auch die Einsteigerbox zugeholt.
Das ist noch die alte. Der ist eine neue.
Ach, verdammt. Ich habe mich angelegt.
In Summe müsste es jetzt 3 geben, ja.
Ja, stimmt.
Die alte Einsteigerbox, dann das Abenteuermodul in der Box und jetzt dann die neue Einsteigerbox.
Ja. So, jetzt bin ich ja dran. Jetzt hatte ich genug Zeit, mir was auszudenken. Ich muss gestehen, ich bin nicht so ein Leser. Also so ein Leser, der so... ein Lieblingsbuch oder ein aktuelles Buch hat. Ich lese immer mehrere Sachen gleichzeitig und ich lese auch, ich bin ja durchs Germanistikstudium so ein bisschen verdorben, ich lese nicht immer nur aus Vergnügen. Ich lese auch, weil mich ein Thema interessiert oder ein Autor interessiert oder so. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, dass der Herr der Ringe mein Lieblingsbuch ist. Es gibt, glaube ich, also ich meine, den lese ich seit ich 12 bin, ich lese ihn immer wieder. Es gibt, glaube ich, kein anderes Buch, was ich so häufig gelesen habe wie ihn. Ich hadere auch mit dem. Es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so an dem Buch gefallen. Da haben wir auch schon Folgen zugemacht damals bei den Schreibdilettanten. Aber es ist trotzdem ein Buch, was mich immer wieder fasziniert aus verschiedenen Gründen, was ich auch immer wieder mit anderen Augen lesen kann und das gefällt mir schon. Also es ist jetzt bestimmt nicht das großartigste Buch aller Zeiten, was jemals geschrieben wurde. Würde ich so nicht sagen, aber mir würde auch ein anderes einfallen, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, das ist halt das Buch, wo ich mit dich wahrscheinlich in meinem Leben die meiste Zeit verbracht habe irgendwie. Film ist noch schwieriger. Oh, was habe ich denn geguckt in der letzten Zeit, was mich wirklich begeistert hat? Alien Earth hat mich begeistert, aber es ist kein Film, es ist eine Serie.
Ist gleich. Also Alien ist...
Ach so, okay, ja.
Alien geht sowieso immer.
Okay, also Alien habe ich echt eine Schwäche für die... Also ich bin eigentlich nicht so der Horror-Fan, aber Alien hat mich immer fasziniert. Wahrscheinlich auch, weil es mich schon so lange begeistert. Ich glaube, den ersten Alien-Film habe ich gesehen, als ich auch so 14, 15, 16 oder so war. Hat mich damals unglaublich umgehauen. Also war für mich damals jedenfalls ein absolutes Erlebnis. Ich habe keinen anderen Film vorher gesehen, der so atmosphärisch war und so mich so mitgebrissen und gepackt und fasziniert hat. Und deswegen fand ich jetzt auch die Serie eigentlich ziemlich gut. So, und um ins Rollenspiel einzusteigen, ich find's echt schwierig. Ich find's wirklich schwierig. Also ich hätte tatsächlich auch fast Mausritter gesagt, weil das so einen schönen Mittelweg zwischen haptischen Sachen ist, die da mit dabei sind und weil es vielleicht für Jüngere auch interessant ist oder lustig ist, da so kleine Mäuschen zu spielen und so weiter. Auf der anderen Seite ist das Konzept schon ein bisschen abgefahren und ein bisschen schwieriger, also und so richtig an die Hand nimmt den auch keiner. Und so ganz billig ist die Box auch nicht, fällt mir gerade ein. Also wie gesagt, ich finde es schwierig. Also ich finde, es gibt eigentlich kein so richtig schönes Einsteigerprodukt. Wahrscheinlich würde ich jemand, der wirklich gar keine Ahnung hat, würde ich wahrscheinlich erstmal einen Hexenmeister von Flammenden Berg in die Hand drücken und sagen, hier, hab vielleicht damals erstmal Spaß. Und wenn dir das Spaß macht, hast du Chancen, dass der Rollenspieler auch gefallen.
Wunderbar. Dann sage ich nochmal danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und dass ich teilhaben durfte in euren intensiven Diskussionen, das offensichtlich nur ein Bruchteil von dem ist, was ihr schon vor Jahren schon gestartet habt zu dem Thema.
Also ich habe zu danken, dass wir hier eingeladen wurden. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht, ganz toll.
War ein großes Vergnügen und irgendwie es hat viele schöne Erinnerungen hochgebracht.
Auf jeden Fall, ja.
Ein Walk on Memory Lane, sozusagen.
Ich war mir wirklich ein großes Vergnügen,
dich
kennengelernt zu haben, Mike.
Ganz meinerseits. Ja. Und
einen schönen Spaß, Abend
wieder zu sehen.
Ebenfalls.
Viel Erfolg.
Danke.
Viel Erfolg für deinen Channel.
Genau, alles Gute für deinen Podcast.
Danke. Tschüss.